Ist den Predigttext aus 5. Mose 7, die Verse 6 bis 9. Ich lese sie nach der Stuttgarter Erklärbibel, nach der Luther-Übersetzung. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir sehen jetzt noch ein.
Schönen guten Morgen. Ja, wir sind heute nicht viele. Das muss uns aber nicht die Stimmung drücken. Wir glauben an einen Gott, der aus wenig viel machen kann, der aus Kleinem Großes machen kann, der aus Schwachem Starkes machen kann. Deswegen bin ich auch, was unsere Gemeinde betrifft, sehr, sehr hoffnungsvoll, weil wir diesen großen Gott haben. Und wenn wir über einen Gott sprechen, der so ist, der aus Kleinem Großes machen kann, dann denke ich an Israel. Denken wir an Israel. Und ich möchte mit der heutigen Predigt eine Predigtreihe beginnen, die vielleicht aus drei, vielleicht auch aus vier, ich weiß das noch nicht so ganz genau, ich kann es noch nicht überblicken, Predigten bestehen wird, wo wir uns mit dem Thema Israel beschäftigen. Und wir haben gerade einen Predigttext gehört, auf den ich auch eingehen möchte. Aber ich möchte doch noch ganz kurz mit uns still werden, bevor ich anfange. Lieber Jesus Christus, ja, es ist so schön, dass du zu uns redest. Durch dein Wort zu uns redest, dass du uns es durch deinen Geist erschließen möchtest. Aber du redest auch durch das Geschehen in dieser Welt. Und du redest ganz besonders durch das, was mit deinem Volk geschieht. Und du hast uns auch ermahnt, auf die Dinge zu achten, nicht nur auf die Wolken und auf den Wind, wie das Wetter wird, sondern auch die Dinge gut einzuordnen, damit wir verstehen, was geschieht und was du in dieser Welt tust und was du an Gutem und Heil vorhast mit deinen Menschen. So rede du jetzt, Herr, und segne du uns. Amen. Ja, über Israel zu sprechen, ich mache mir da nichts vor, da betritt man immer irgendwie auch umstrittenes Terrain, aber es ist eben brandaktuell. Aber ich möchte einfach auch sagen, vorab, ich werde keine politischen Statements abgeben, auch keine politischen Einordnungen zu dem, was da gerade in Israel alles geschieht. Nein, mir geht es wirklich einzig und allein darum, zu fragen, wie sehen wir von der Bibel her auf Israel? Wie sehen wir auf dieses Volk? Und was hat es uns dann auch zu sagen für uns als an Jesus gläubige Menschen? Seit dem 7. Oktober letzten Jahres, diesem Angriff auf Israel mit dem abscheulichen Massaker, das Israel erlebt hat, und dem Beginn des Gaza-Krieges steht Israel in einem besonderen Fokus der ganzen Welt. Aber irgendwie steht Israel schon immer im Fokus der Welt. Und was man auch merkt bei all den Diskussionen, dass Menschen schnell so irrational werden, wenn es um Israel geht. Und natürlich, wir Christen, wir lieben Israel. Ich kenne Christen, die haben ihre Israel-Fahne zu Hause. Manche sind im Freundeskreis Israel, ja. Aber was ist Israel doch immer wieder für ein Zankapfel? Und man fragt sich, wie kann es sein, dass dieses kleine, winzige Land, das man auf einer Weltkarte nur wirklich ganz genau finden muss, bis man es überhaupt entdeckt, dass alles, was in diesem kleinen Land geschieht, so viel auslöst und auch die Gemüter richtig erhitzen kann. Und sei es nur, dass ein Land beschließt, die Botschaft von einer Stadt in Israel in die andere Stadt zu verlagern. Oh, da ist was los. Ihr habt das ja auch schon mitbekommen. Israel ist aber nicht nur ganz schnell im Fokus, sondern immer auch ganz schnell auf der Anklagebank, ganz schnell am Pranger. Aktuell erleben wir ja Demonstrationen im Grunde weltweit, aber gerade aktuell, wenn ihr die Nachrichten verfolgt, in den USA, nicht irgendwo, sondern an den Universitäten, also auch bei der geistigen Elite sozusagen, eine Explosion von Demonstrationen pro Palästina gegen Israel, die immer gewalttätiger werden, wo auch natürlich die Gefahr ist, dass es zu uns rüberschwappt. Und ich habe mich da so gefragt, was passiert eigentlich oder wie reagieren wir eigentlich auf die vielen anderen Dinge auf dieser Welt, die passieren? Erst neulich ist mir das wieder bewusst geworden, dass sich beispielsweise an der Grenze Pakistan-Afghanistan ein humanes Drama abspielt. Ihr wisst, Ende letzten Jahres hat Pakistan beschlossen, 1,7 Millionen afghanische Flüchtlinge zwangsweise zurückzuschicken nach Afghanistan. Also die Menschen, die vor den Taliban im Grunde geflüchtet sind, jetzt wieder zurückzuschicken. Und in diesem Grenzgebiet spielen sich in den letzten Monaten bis heute ganz schlimme Dinge ab. Was hören wir darüber, habe ich mich gefragt in den Nachrichten. Was gibt es für Demonstrationen weltweit über diese Situation? Nur als Beispiel, um auch klar zu machen, Israel steht immer ganz schnell auf der Anklagebank. Und mir fiel eine Statistik jüngst in die Hände, die ich auch interessant fand. Seit 2015, also bis heute sind es vielleicht so 8, 9 Jahre, hat die UN-Generalversammlung insgesamt 125 Resolutionen gegen Israel verabschiedet. Alle anderen Länder weltweit in diesem Zeitraum haben 55 Verurteilungen bekommen. Also 125 gegen Israel, 55 gegen den Rest der Welt. Und was ist der Rest der Welt? Da wissen wir, das sind sehr viele autokratische Systeme, Diktaturen. Dort gibt es kalifatähnliche Diktaturen im Umkreis von Israel. Aber Israel sitzt immer auf der Anklagebank, obwohl es die einzige Demokratie im Nahen Osten gibt mit rechtsstaatlichen Verhältnissen. Freie Presse, Freiheitsrechte für die Menschen und trotzdem ist es immer wieder am Pranger. Ich will das jetzt abschließen, aber mir geht es auch gar nicht, das zu bewerten. Aber irgendetwas, merken wir, scheint an diesem kleinen Land, an diesem kleinen Volk Besonderes zu sein. Allein die Tatsache, dass es dieses Land überhaupt noch gibt, ist etwas Besonderes. Und wir kennen ja aus der Geschichte viele große Völker, viele große Kulturen, die es auch schon 1500 Jahre vor Christus gab. Aber von denen hört man nichts mehr. Die sind verschwunden. Oder kennt ihr noch Phönizier oder kennt ihr noch Sumerer oder wen auch immer von den alten Kulturen und Völkern? Gibt es nicht mehr. Aber Israel ist nach tausenden von Jahren irgendwie immer noch da. Trotz aller Vernichtungsversuche und Pogrome, die dieses Volk in der Geschichte erlebt hat. Und wir als Deutsche müssen ja sagen, es gibt in der Geschichte der Menschheit nichts, was dem gleichkommt, was in unserem Land während des Holocaust geschehen ist. Dass ein gesamtes Volk minutiös geplant und quasi auch industriell durchgeführt zu vernichten. Aber Israel ist immer noch da und es ist in einer besonderen Weise, Gott sei Dank, immer noch da. Und was wir im Blick auf Israel spüren, ist, es gibt hinter diesem Nahostkonflikt, es gibt hinter der Politik von über 2000 Jahren und gehen wir ruhig zurück bis in die Zeit der Könige, der babylonischen und der persischen Könige, hinter alledem gibt es eine tiefen Dimension, die wir nicht so richtig greifen können, aber da gibt es etwas. Und ich möchte dem ein bisschen nachspüren, heute beginnend und dann auch in den nächsten Predigten. Und dann ist es, wenn wir jetzt einer Sache auf die Spur kommen wollen, ist es ja auch immer gut, ganz, ganz früh anzufangen. Und wenn wir das tun, merken wir, je weiter wir diese Spur verfolgen, von damals bis heute, desto klarer wird, dass die Geschichte des Judentums eben auch die Geschichte des Christentums ist. Eigentlich müsste man noch übergreifender sagen, es ist die Geschichte der gesamten westlichen Zivilisation. Und damit eigentlich sogar deine, meine, unsere ganz persönliche Geschichte. Wo fängt die Geschichte Israels eigentlich an? Diese Frage ist deshalb interessant, weil das Volk Israel im Gegensatz zu vielen anderen großen Völkern, die uns in ihrer Geschichte ja irgendwelche großen Dinge hinterlassen haben. Manche haben große Bauwerke hinterlassen, befestigte Städte, Skulpturen oder Bauwerke wie die Ägypter, die Pyramiden, wo wir dann auch anhand dieser Dinge die Geschichte dieser Völker zurückverfolgen können. Israel hat uns nichts dergleichen hinterlassen. Aber was uns die Juden hinterlassen haben, ist ein Buch. Ein Buch, in dem sie ihre Geschichte, die Geschichte ihres Volkes erzählen. Und zwar hinsichtlich eines besonderen Themas. Und das ist nicht das Thema die Kunst der Kriegsführung oder moderne Architektur. Überhaupt nicht, nein. Ihr Thema ist ihr Verhältnis zu Gott. Und das Buch, das sie hinterlassen haben, ist die Bibel. Aus unserer Sicht natürlich nicht die Bibel, wie wir sie jetzt haben, mit dem Neuen Testament, sondern es ist eben das Alte Testament, es ist die jüdische oder die hebräische Bibel, mit der Tenach geschrieben in Althebräisch. Das haben uns die Juden hinterlassen. Und dieses Buch handelt von vorne bis hinten von der Beziehung Gottes mit seinem Volk. Und darüber möchte ich heute auch mit euch nachdenken und fragen, was ist das Besondere dieses Verhältnisses Israels zu Gott? Um dann auch eben zu fragen, was hat die Geschichte Israels für uns als Christen, für uns als jesusgläubige Christen dann auch zu sagen? Was ist so bedeutsam? Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich heute komme, aber das Erste, was wir haben, das ist das Thema Bund. Wir haben einen Bund. In dem Text, den wir vorher gelesen haben, den Jens gelesen hat, kam das nochmal deutlich rüber. Die Geschichte Israels beginnt, als Gott mit Abraham Kontakt aufnimmt und ihn beruft, Stammvater eines großen Volkes zu werden. Gott geht mit Abraham einen Bund ein. Das ist nicht der erste Bund. Es gab schon einen Bund mit Noah. Aber mit dem Abraham-Bund beginnt im Grunde die Geschichte Israels. Und dieser Abraham-Bund führt dann später in den Bund, den Gott mit einem ganzen Volk schließt. Am Sinai schließt Gott einen Bund mit dem Volk Israel. Und wir lesen in 2. Mose 19, was Gott dem Volk Israel durch Mose sagt. Situation ist am Berg Horeb im Sinai, bekommt Mose von Gott diese Worte, die er dem Volk sagen soll. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das sind die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst. Für uns klingt das nicht so besonders. Wir kennen ja alle diese Texte und Israel und Bund und so weiter. Das ist ja nichts Neues. Aber wenn wir uns einmal versuchen, hineinzuversetzen in diese Zeit damals und all diesen antiken Götterglauben einmal nehmen, den es ja damals gab, dann merken wir, wie besonders das ist, was hier geschieht. Oder auch wenn wir die griechische Götterwelt betrachten, die ist uns vielleicht noch ein bisschen näher, dann machen die Götter immer mehr oder weniger, was sie wollen. Die Menschen können schon versuchen, die Götter immer wieder auch gnädig zu stimmen, aber alle Götter ändern ihre Meinung, sind nicht zuverlässig. Es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass ein Gott einen Bund mit einem Menschen oder mit Menschen macht. Soweit lässt sich kein Gott herab. Also die Vorstellung, dass hier tatsächlich ein Gott ist, der mit den Menschen, mit einem Volk tatsächlich auf Augenhöhe in ein Bundesverhältnis eintritt. ein Verhältnis, in das er sogar emotional, also mit seinem Herzen engagiert ist, das gab es nirgendwo und gibt es nirgendwo in anderen Religionen. Ein Gott, der dann sagt, ich möchte auch noch unter euch wohnen. So nah möchte er den Menschen sein. Das gab es noch nie, dass da irgendein Gott sagen würde, schau einmal, ich mache jetzt einen Bund mit euch und ich gebe in diesen Bund meinen Anteil hinein und du hast jetzt auch deinen Anteil. Und du hast Verantwortung. Und ich drücke euch diesen Bund nicht einfach auf, sondern ich ringe um eure Zustimmung. Aber es ist eure Entscheidung. Und das ist tatsächlich neu und unerhört. Gott und Mensch sind Bundespartner. Und der Mensch hat jetzt eine Verantwortung. Ist also nicht nur Befehlsempfänger, so wie in anderen Religionen, wo der Mensch immer nur dafür Sorge tragen muss, dass er die Götter nicht erzürnt. Dieser Bund, den Gott mit seinem Volk schließt, geht viel weiter. Der Mensch wird in Verantwortung genommen, um als Bündnispartner ein Gegenüber Gottes zu sein, auf Augenhöhe. Und das Zweite ist etwas, was zu unglaublich großen Missverständnissen geführt hat und vielleicht auch immer noch führt. Dass Juden nämlich von sich sagen, und das tun sie in vollem Bewusstsein, vielleicht auch mit etwas Stolz, wir sind Gottes auserwähltes Volk. Und sie berufen sich auf ihre Bibel, die auch unsere Bibel ist. Es geht um das Thema Erwählung. Ich lese uns noch einmal diesen Ausschnitt aus, diesen Text, den wir vorher gehört haben. 5. Mose 7, Vers 6. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Was heißt es, erwählt zu sein? Bedeutet es, dass Gott sich jetzt so eine Elitetruppe aus allen Völkern, aus den Menschen heraus selektiert und ihnen ein Land gibt, wo er dann so eine Art Gottesstaat errichtet? Oder heißt Erwählung einfach nur, der eine bekommt halt den Daumen hoch und der andere bekommt den Daumen halt runter? Das ist doch Ungleichbehandlung. Und dieser Punkt kommt ja sehr früh schon in der Bibel vor. Ihr kennt diese Geschichte im Buch Genesis, also ganz, ganz früh. Da lesen wir, dass der erste Mord deshalb passiert, weil Gott zwei Brüder ungleich behandelt. Nämlich den Kain und den Abel. Und alles in uns sträubt sich doch, wenn wir lesen, dass Gott das Opfer des einen annimmt, weil es ihm gefällt. Und das Opfer des anderen nicht annimmt, weil es ihm nicht gefällt. Und wir erfahren noch nicht mal so richtig, warum. Und dann rufen wir, Gott, das ist doch ungerecht. Aber ich erinnere noch an andere Stellen in der Heiligen Schrift, wo Gott zum Beispiel sagt, den Jakob habe ich geliebt, aber den Esau habe ich gehasst. Das ist schon heftig. Und jetzt gibt es natürlich auch Auslegungsversuche zu sagen, das mit dem Hassen, das kann man nicht so übersetzen, das müsste man eigentlich mit weniger geliebt übersetzen. Aber selbst wenn es so übersetzt werden würde, wäre es doch ein Ungleichgewicht, wäre es doch ungerecht nach unserem Empfinden. Und was ist denn daran bitte gerecht, wenn es ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt gibt, ganz viele Völker auf dieser Welt gibt und jetzt wird ein Volk herausgehoben. Und über diesem Volk sagt Gott, du bist mein auserwähltes Volk. Also wir dachten doch, Gott liebt alle Menschen gleich. Gott liebt alle Menschen gleich. Wo steht das in der Bibel? Das steht nicht in der Bibel. Dieser Satz kommt in der Bibel nicht vor. Obwohl wir ihn so ein bisschen reinproduzieren, nicht wahr, in die Schrift. Ja, Gott liebt alle Menschen. Auf alle Fälle, weil Gott Liebe nicht nur hat, sondern Liebe ist. Und seine Liebe ist unerschöpflich. Aber die Bibel sagt uns auch, dass Gott mit einer Liebe liebt, die leidenschaftlich ist, die nicht abgeklärt und kühl ist. Und Leidenschaft ist ein Aspekt von Liebe. Die Bibel spricht ja auch von einem eifernden Gott. Ja, eifersüchtig kann ich doch nur sein, wenn ich leidenschaftlich liebe. Und wenn wir leidenschaftlich sind, wenn wir eifersüchtig sind, wenn wir Gefühle empfinden und diese Gefühle leidenschaftlich zum Ausdruck bringen, dann ist das ein Teil unserer Gottesebenbildlichkeit. Und wenn wir auf Gott schauen oder ihn mehr verstehen wollen, ihm nahe kommen wollen, dann sollten wir auch diesen Aspekt berücksichtigen und sehen, nämlich, dass jeder, der liebt, der Gefühle hat, manchmal auch etwas widersprüchlich sein wird, wo man sagt, so kenne ich dich ja gar nicht, wenn einer richtig leidenschaftlich liebt. Und manches von dem, was uns die Bibel über Gott sagt, empfinden wir vielleicht genau deshalb manchmal auch als bisschen widersprüchlich. Wo wir fragen, wie kann Gott nur? Also ich finde das total ungerecht. Der eine wird mehr geliebt als der andere. Der eine ist erwählt, der andere nicht. Das ist eine der Botschaften, die mit Israel verbunden ist. Und das ist einer der Gründe, weshalb das Thema Israel so schwierig ist, weil wir am Thema Israel und an der Beziehung Gottes zu diesem Volk sehen, wie unsere menschengemachte oder unser menschengemachtes humanistisches Weltbild so an seine Grenzen stößt. Wo wir in Deutschland sogar ein Gleichbehandlungsgesetz haben und Gott hält sich nicht dran. Der Apostel Paulus behandelt genau diesen Punkt in Römer 9, wo er diese Frage im Hinblick auf die Erwählung Israels stellt. Paulus macht er ja gerne in seinen Briefen so in einem fiktiven Gespräch, in einem fiktiven Dialog mit einem Gegenüber. Er stellt Fragen und beantwortet sie dann. Und hier heißt es, was wollen wir hierzu sagen? Also hier geht es um das Thema Erwählung. Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und dann knallt uns Paulus diese harten Worte vor den Latz. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechnen willst? Spricht etwa ein Werk zu seinem Meister, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Also Paulus fragt ganz praktisch, wer bist du, wer bin ich, wer sind wir? Wir sind doch nur ein Stück Ton in der Hand des Schöpfers und der darf doch formen, wie er uns formen will. Gott ist doch niemandem von uns Rechenschaft schuldig. Das ist die Theologie des Apostels Paulus zu diesem Thema Erwählung. Und ja, die Bibel mutet uns diese unverschämte Wahrheit zu und sagt, ja, Gott hat ein Volk erwählt zu seinem Volk. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Diese Erwählung ist eine Erwählung nicht im Sinne einer herausgehobenen Elite. Dass Gott sagen würde, ihr seid die Großartigsten und euch mag ich halt und die anderen mag ich halt nicht so sehr. Sondern er sagt, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, so sagt er zu Israel. Sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Also wenn wir die Frage nach dem Motiv stellen für die Erwählung dieses Volkes, ist die Antwort Liebe. Nur Liebe, nur Gnade. Und die Frage nach der Absicht Gottes, die dahinter steht, die beantwortet uns die Schrift auch. Als Gott Abraham herausruft, sagt er zu ihm, ihr kennt diese alte Stelle, 1. Mose 12, Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und, jetzt kommt das Entscheidende, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und das ist jetzt so wichtig zu verstehen. Die Erwählung eines Volkes, Israel, ist in der biblischen Perspektive immer dazu da, Heil zu allen Völkern kommen zu lassen. Gott nimmt hier ein Volk heraus. Er beginnt im Kleinen, bei einzelnen Personen, bei einem kleinen Volk, damit am Ende Rettung zu allen Menschen kommt. Genau genommen müssten wir sagen, wieder Heil zu allen Menschen kommt. Denn lange bevor die Erwählung dieses einen Volkes kommt, haben wir mit Beginn der Menschheitsgeschichte schon eine Erwählung bekommen, die wir häufig übersehen und die allen Menschen gilt. Wir haben das in Epheser 1. Daran möchte ich erinnern. Da heißt es, denn in ihm, in Christus, meint Paulus hier, denn in Christus hat er uns, Heiden und Juden, alle Menschen, wir alle sind gemeint, hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Noch vor der Schöpfung. Jesus ja war vor der Schöpfung mit dabei. Er war ja in der Schöpfung mit dabei. Und vor dem Schöpfungsgeschehen hat er eine Entscheidung getroffen. Gott hatte, ich sage jetzt mal so etwas wie eine Vision vom Menschen. Nur eine Vision von Gott ist was anderes als eine Vision von Menschen. Denn das ist bei ihm Realität und Wahrheit. Er hat diesen Gedanken über den Menschen, dass er ihn als Gegenüber schafft, heilig und untadelig. Dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Heilig heißt ihm zugeordnet, ihm gehörend. Untadelig heißt, da ist nichts, was diese Beziehung stört. Keine Sünde. Und in der Liebe heißt in einer Liebesbeziehung. Das ist das, was Gott entschieden hat, hat gesagt, nein, den Menschen erwähle ich. Nicht die Schimpansen oder die Walfische oder die Elefanten. Nein, den Menschen, den erwähle ich als mein Gegenüber. Und dann haben wir die Situation in der Schöpfung, wo der Mensch mit Gott in dieser Unbeschwertheit, liebevoller Vertrautheit mit ihm unterwegs ist in diesem Garten. Und dann wissen wir, dass genau das zerbrochen ist, wo der Mensch Gott misstraut hat. Sollte er wirklich gesagt haben, sollte dieser Gott es wirklich gut mit uns meinen? Und dann kam es zu diesem radikalen Bruch. Der Mensch ist herausgefallen aus dieser Erwählung, die von Anfang an dem Menschen galt. Aber Gott hat den Menschen nicht aufgegeben. Er hat nicht gesagt, dann sieh doch zu, wo du bleibst. Du wirst schon sehen, wo das endet und wie das ausgeht. Nein, Gott in seiner Liebe, weil er Liebe ist, hat gesagt, nein, ich gebe dich, Mensch, nicht auf. Sondern Gott hat dann einen Plan, wie er den Menschen wieder zurückholt. Und Gott hat in seinem Heilsplan für die Menschen immer das große Ganze im Blick. Aber er beginnt immer im Kleinen. Das war schon immer so die eigene Art Gottes, aus Kleinem Großes zu machen. Aus kleinsten Anfängen das Größte werden zu lassen. Erinnern wir uns dran, am Anfang des Buches Exodus, treibt so ein kleines Holzkästchen auf dem Nil. Da drin ist ein Säugling, Mose, der den Gott dazu auserkoren hat, bestimmt hat, das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu befreien. Treibt in einer Mini-Arche auf einem Fluss. Aus kleinem Großes. Denken wir an David, wahrscheinlich der mächtigste und der bekannteste und größte König Israels. Als der Prophet Samuel kommt zu dem Isai und diese großen stattlichen die Söhne hier alle begutachtet, da ist der kleine David noch nicht mehr dabei, den müssen sie erst holen. Aber dieser kleine, dieser unscheinbarste, der spätere König. Ein kleines Häuflein Israeliten kehrt aus Babel wieder zurück. Und was entsteht Großes und ist mittlerweile auch Großes entstanden aus diesem Kleinen? Wir haben das Kind in der Krippe. Gott kommt in dieser Kleinheit, in dieser Schwachheit, in dieser Hilflosigkeit zu den Menschen. Und als Jesus nach Jerusalem einzieht, reitet er auf einem Esel, auf einem Lasttier der armen Leute. Also ich will nur deutlich machen, in seinem Heilsplan mit den Menschen beginnt Gott immer im Kleinen. Bei einzelnen Personen, bei einem kleinen Volk und geht dann Schritt für Schritt, damit am Ende Heil zu allen Menschen kommt. Die Predigt geht natürlich noch weiter, aber ich mache jetzt einen Cut und sage einfach, Fortsetzung folgt. Aber ich möchte zum Schluss einen Abschnitt aus Römer 11 lesen, weil wir ja jetzt gerade auch so unterwegs sind, in ein Geheimnis einzutauchen. Das Geheimnis des Heilsplanes Gottes mit dieser Welt, das Geheimnis des Heilsplans mit den Menschen, das Geheimnis des Heilsplans mit Israel und was wir damit zu tun haben. Da schreibt Paulus in Römer 11, Vers 33 bis 36, O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch ganz kurz still werden mit uns. Lieber Jesus Christus, danke, dass wir es mit einem liebenden Gott zu tun haben und dass du uns mit einer Liebe umschließt, die nicht endet, die so groß ist, dass wir sie nicht verstehen und die so viel Geduld mit uns hat. Danke, dass du die Menschen nicht auf sich selbst hast gestellt sein lassen, sondern dass du sie zurückgeholt hast. Und in dir, Jesus Christus am Kreuz, ist das vollbracht, was notwendig war, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, in diese enge Gemeinschaft wieder zurückzufinden zu dir. Und du rufst heute noch. Und wir wollen, Herr, dieses Wort für uns annehmen, dieses Angebot, und wollen es weiterbringen zu unseren Nächsten. Danke, lieber Herr Jesus Christus, dass du auf dein Volk achtest. Ja, wer dein Volk antastet, der tastet deinen Augapfel an. Und so dürfen wir erwarten und uns darauf freuen, Herr, dass du es aus diesem kleinen, aus diesem schwachen Volk etwas Großes werden lässt. Lieber Jesus, wir bitten für diese Kriegssituation, ganz besonders in Israel, in Gaza. Wir bitten darum, dass Frieden einkehrt. Dass Frieden vor allen Dingen in die Herzen derer kommt, die voller Hass sind. Und du weißt, wie viele Seiten sich voller Hass begegnen. Aber wir wissen auch, Herr, dass du dein Reich baust auf eine Weise, wie wir es vielleicht jetzt noch gar nicht sehen. Und wir wollen einfach dir vertrauen, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass du mit uns gehst in die kommende Woche. Und jetzt möchte ich den Segen Gottes über euch aussprechen. Lasst uns dazu aufstehen.